Achtet mal darauf, ob ihr in eurer Gemeinde auch genügend Männerthemen predigt. Das sind Themen vom Kampf, das sind Themen vom Aufstehen, das sind Themen vom Durchhalten. Da hat ja John Eldridge schon irgendwie recht gehabt, obwohl ich es anfangs nicht ganz verstanden habe, was er da schrieb. Jedermann will einen Kampf kämpfen, einen Drachen erlegen und eine Prinzessin erobern. Das ist was für uns Männer, oder? Nachdem ich die ersten 100 Seiten durchgelesen hatte bei John Eldridge und dachte, was redet der für einen Quatsch? Da ist mir aufgefallen, der meint das ja geistlich. Ein Kampf kämpfen, das ist der tägliche Kampf, den wir zu bestehen haben. Steht in der Bibel. Den Drachen töten, das ist der Schweinehund in uns, das dicke Ich, von dem Luther sagt, dass der alte Mensch von Tag zu Tag ersäuft werden muss, aber das Biest kann schwimmen. Und die Prinzessin erobern, wenn ihr eine Frau habt, habt ihr schon eine Prinzessin. Es geht darum, dass wir mitwirken, dass die Gemeinde Jesu, die Braut des Herrn in dieser Welt, schön dargestellt und von vielen Menschen gesehen wird. Auf einmal kriegt ihr das Ganze eine Ebene in die geistliche Dimension hinein und dann habe ich es verstanden. Okay, also hier gibt es auch noch andere Dinge. Vergebung ist auch in so einem Folder hier zu kriegen oder Sekten fand ich auch spannend, habe ich mir irgendwann gekauft. Sehr gut. Ihr Männer, sitzt ihr gut?
Ja.
Noch eine halbe Stunde, dann wird aufgestanden und gewandelt. Ist das klar, ja? Weil jetzt geht's ums Gehen. Epheser Kapitel 5, ich habe da 3 Texte gefunden, wir könnten noch mehr finden bei Paulus, die jetzt diese Stellung eines Christen beschreiben, nämlich, dass wir nicht auf Dauer auf unserem Hintern sitzen bleiben. Es ist schön, in Christus zu ruhen. Es ist gut, bei ihm zu sitzen, immer wieder neu ausgerichtet zu werden, aber wir werden nicht sitzen bleiben. Wir werden aufstehen, wir werden wandeln. Und da gibt es 3 Verse in Epheser 5, die das beschreiben. Epheser 5, Vers 2, wandelt in der Liebe, wie Gott euch in Christus geliebt hat und sich selbst als ein Opfer hingegeben, wandelt in der Liebe. Kapitel 5, Vers 8, wandelt als Kinder des Lichtes. Und Kapitel 5, Vers 10, wandelt weise bei denen, die draußen sind. In Kapitel 4 hatte Paulus schon gesagt, dass wir nicht mehr wandeln dürfen, wie die Heiden wandeln, in ihrem vernebelten Sinn. Und er hatte gesagt, dass wir wandeln sollen würdig unserer Berufung. Also die Kapitel 4 und 5 geben uns unseren Wandel wieder, wie wir unterwegs sein sollen im Namen des Herrn. Aber halten wir nochmal fest, erst fängt es mit Sitzen an, dann geht es mit Wandeln weiter und am Ende stehen wir fest im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn ich diese Reihe manchmal predige, dann nehme ich meist noch ein 4. Thema zwischen 1 und 2. Sitzen. Und bevor ich gehen kann, muss ich dann aufstehen. Auch das ist Epheser 5. Wache auf von den Toten, der du schläfst, so wird dir Christus leuchten. Stehe auf, ja, aufstehen. Vielleicht ist das die Gelegenheit, auch an diesem Männertag so ein Stück die Herausforderung wahrzunehmen. Jawohl, ich will aufstehen. Ich bin bereit, zu gehen im Namen meines Herrn. Ja, und dann denkst du an die nächste Woche und sagst dir, wie soll das denn eigentlich klappen? Ich soll ein guter Christ sein, ich soll ein guter Ehemann sein, ich soll ein guter Vater sein, ich soll ein guter Gemeindemitarbeiter sein, ich soll ein guter Zeuge Jesu sein und jeder hat seine 6 bis 8 Lebensrollen. So Anfang des Jahres schreibt man die sich ja manchmal auf so einen Bogen Papier und dann überlegt man, wie will ich denn in dieser Lebensrolle 1 Christ sein, in diesem Jahr wachsen, in meinem Ehemann sein, in meinem Vater sein, in meinem wie soll das klappen, wo mein Alltag eh schon so belastet und so beladen ist? Wie bringen wir das überein, wenn wir eh nur 24 Stunden am Tag Zeit haben? Ich habe gestern einen meiner Missionare besucht und er sagte, Günther, ich wünschte mir, dass jeder Monat 2x 30 Tage hätte. Ich sage, und was würdest du machen? Du würdest sie mit 2x 30 Tagen Missionseinsätzen füllen, oder? Ja. Es ist so viel zu tun. Und doch hat jeder nur 24 Stunden. Und da ist die Herausforderung, wie schaffen wir hier mit dem Herrn zu wandeln in den Wegen, die er vorbereitet hat, weil wir haben ja auch noch ein paar Wege, die wir vorbereitet haben. Die Antwort heißt, das können wir nicht alleine, das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns lebt. Und hier nochmal Epheser 1, in ihm, Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist. Ich lese es mal aus der neuen Genfer Übersetzung, 1,13. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch ein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Das ist ja eine Frage, nicht? Wenn der Herr Jesus heute im Himmel sitzt, zur Rechten Gottes, wie kann er denn gleichzeitig in 100 bis 150 Millionen seiner Kinder in diesem Augenblick auf der Erde sein? Wie macht er das? Wie kann der Herr jedes seiner Kinder leiten? Wie kann er alle Gebete, die heute gesprochen werden, hören? Wie kann er unsere Lebensumstände so lenken, dass wir auch wirklich geführte Leute sind? Wie kann er sich selber in uns verkörpern? Die Antwort ist, durch den Heiligen Geist. Paulus ist da sehr klar, und wenn wir den Epheserbrief lesen, gibt es etliche Stellen, wir werden einige noch sehen, wo es um den Heiligen Geist geht. Er vertritt den Vater, er vertritt den Herrn Jesus, er wirkt im gleichen Sinne wie der Vater und wie der Sohn, und er ist der, der in uns Jesus verkörpern möchte. Ich blieb diese Stelle aus Römer 8, 29, dass wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten wirken, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch auserwählt, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Vielleicht habt ihr den Film Königreich der Himmel gesehen. Ich habe es vorhin bei den Männern im Männermeeting schon mal erwähnt. Da gibt es eine Stelle, Königreich der Himmel, ich mag die Kreuzfahrerfilme, ne? Kampf. Da ist der Saladin, der muslimische Fürst, der trifft mit diesem bösen französischen neuen König von Jerusalem in Jerusalem zusammen. Vor diesem bösen König war ein guter König mit der goldenen Maske der. Und dann hat der Saladin diesen Bösen auf die Knie gezwungen und dann sagt er, warst du nicht nah genug beim großen König, dass du von seinem Beispiel hättest lernen können? Boah, es ging mir kalt den Rücken runter, weil ich dachte, so einen Satz möchte ich in meinem Leben niemals hören, dass mir irgendeiner sagt, warst du nicht nah genug beim großen König Jesus, dass du von seinem Beispiel hättest lernen können und es besser machen? Wir sollen in das Bild unseres Herrn Jesus hineingestaltet werden und das geschieht durch den Heiligen Geist. Ich besuche meine Missionare ganz oft so quer durch Deutschland und dann sitze ich manchmal morgens sehr früh irgendwo im Zug und fahre mal so im November von Hagen Richtung Kassel durchs Sauerland, mein schönes Sauerland. Wer kommt aus dem Sauerland? Herzlich willkommen, ihr Sauerländer. Kann aber schon mal ganz schön trüb sein morgens um 8 im November, ja. Ich sitze da im Zug in so einer Regionalbahn nach Warburg und auf einmal höre ich, wie zwei Frauen daneben mir sagen, über einen Mann, der gerade aussteigt, kennst du diesen Typ? Das ist ein komischer Typ. Der steht manchmal in Meschede auf dem Marktplatz und liest aus der Bibel. Drüber morgen, ich war hellwach. Wie die beiden Damen da im Nachbarsitz und im gleichen Moment klopft es. Günther, jetzt bist du dran. Günther, jetzt bist du dran. Ich hörte das hier drin. Und ich spürte, wie mich das nicht losließ. Und ich fing an, mit mir und mit Gott zu ringen über diese Günther, jetzt bist du dran. Oh, ich sage, Gott, es ist noch viel zu früh für ein Zeugnis geben. 8 Uhr, hier tiefes Sauerland, geht gar nicht. Günther, du bist dran. Oh Gott, was soll ich denn sagen? Ich kann mich doch nicht einfach einmischen. Die haben das ja nicht zu mir, ja? Und dann diskutierst du mit dir und mit Gott. Und Günther, du bist dran und mach langsam voran, steh auf, sonst sind die draußen. Günther, bist dran. Sag Gott, okay, wenn ich ein gutes Traktat in meiner Tasche finde, dann kann ich mich an etwas festhalten und dann geht's vielleicht. Und ich gucke in meine Tasche, ich finde ein gutes Traktat, ich muss es zugeben. Und dann sehe ich, ich will es mal so beschreiben, dann sehe ich, wie der Günther Schulz auf seinem Platz aufsteht und sich rüber bewegt. Da war noch ein Platz frei bei diesen beiden Damen. Ich sage, Entschuldigung bitte, ich wollte mich ja nicht einmischen, aber ich kann diesen jungen Mann verstehen. Der ist, glaube ich, ein bewusster Christ. Und wenn man ein bewusster Christ ist wie ich, dann macht man sowas schon mal, dass man einfach von seinem Herrn Jesus sprechen möchte. Ich habe noch eine gute Schrift für Sie. Könnt ihr euch vorstellen, wie die beiden gerade geguckt haben? Wir sind auch Christen, haben Sie? Klar, Meschede, Sauerland, alle katholisch, alle Christen, ganz klar. Ich sage, ich will Sie nicht beleidigen, aber ich wollte Ihnen das einfach, hier ist noch eine gute Schrift. Das Ganze dauerte ungefähr 30 Sekunden, da war ich wieder auf meinem Platz. Ich sage, Gott, ich danke dir, hast mir Kraft geschenkt. Ich musste das sagen, ich weiß nicht warum, aber versteht ihr? Kennt ihr solche Situationen, wo es so klopft, ja? Jetzt bist du dran. Mund aufmachen, reden, schweige nicht. Das ist der Geist Gottes. Der leitet uns. Der führt uns. Der erinnert uns. Der ermahnt uns. Wir brauchen diese Stimme des Heiligen Geistes in uns. Jeder Christ, ich sage ja, etwa 100 bis 150 Millionen mag es im Moment auf dieser Welt geben, in denen lebt dieser Heilige Geist. Und er hat eine große Leidenschaft. In Johannes 16, 14 steht von Jesus, wie er sagt, der Geist, der wird mich groß machen und von dem Meinen wird das nehmen und euch verkündigen. Woher nimmt es der Heilige Geist? Aus dieser anderen Dimension, nicht, wo wir sitzen zur Rechten Gottes in Christus, und dann fließen seine Freude, seine Kraft, sein Mut, naja, manchmal Mut, ne? Fließt in unser Leben hinein und er will uns gebrauchen als ein Zeuge für unseren Herrn Jesus Christus. Er leitet uns durch seine Kraft. Ihr Lieben, ohne den Heiligen Geist gibt es kein geistliches Leben. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Frucht des Geistes. Ohne den Heiligen Geist kannst du dein Leben nicht verändern lassen. Wie kann der alte Mensch unter Kontrolle kommen? Römer 8, dass wir durch den Geist die Geschäfte des Fleisches töten. Dann werdet ihr leben, sagt er. Und wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, ist auch Römer 8, in euch lebt, dann wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den in euch wohnenden Heiligen Geist. Ihr Lieben, welche Bedeutung hat dieses Wissen für uns in unserem Alltag und was hat das mit unserem Thema zu tun? Ich gehe davon aus, dass in euren Gemeinden immer wieder über den Heiligen Geist gepredigt wird. Wir haben 350 Stellen im Neuen Testament, die vom Heiligen Geist sprechen. Wir haben 19 Texte im Johannesevangelium, die über den Heiligen Geist sprechen. Wir haben 33 Texte im Lukasevangelium und wir haben über 60 Stellen in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte dürfte gar nicht Apostelgeschichte heißen, die müsste heißen Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel. So heißt es eigentlich auch in der Urüberschrift. Ich gehe davon aus, dass ihr auch, wenn ihr als Männer zusammenkommt, ihr darüber sprecht, wie der Heilige Geist in eurem Leben wirkt, wie er euch leitet, wie er euch ermahnt, wie er euch tröstet. Es gab Situationen, da brauchte ich einfach dieses trostvolle Zusprechen des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich gehe davon aus, ihr Lieben, dass ihr diese Texte der Bibel kennt, denn das kann doch nicht anders sein. Wir sind doch bibeltreu, oder? Sind wir bibeltreu? Ja. Ihr Lieben, mir fällt eins auf. Seit etwa 100 Jahren haben wir in der evangelikalen Christenheit einen ziemlich großen Fehler gemacht. Wir haben seit Beginn der Pfingstbewegung vor etwa 100 Jahren in den evangelikalen Kreisen sehr oft aufgehört, über den Heiligen Geist zu sprechen, weil wir Angst hatten, man könnte uns in eine falsche Schublade schieben. Das ist ein Riesenfehler. Das heißt, wir reden dann nur noch über zwei Drittel Gottes, denn Gott ist eine Dreieinigkeit, er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wir leben heute im Zeitalter des Heiligen Geistes, der seine Gemeinde baut. Was hat der Herr Jesus gesagt? Ich will euch nicht als Waisenkinder zurücklassen. Ich gehe zum Vater, aber ich will den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, den Geist der Wahrheit. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird von dem Meinen nehmen und euch verkündigen. Wir sagen, dass wir bibeltreu sind, dann wollen wir auch die Wahrheit des Heiligen Geistes, die im Neuen Testament steht, wirklich auch lesen, verkündigen und ihr gehorchen. Ob unsere Kraftlosigkeit in der Gemeinde nicht auch damit zusammenhängt, dass wir Scheu haben, von dieser dritten Person des Heiligen Geistes zu sprechen? Ich weiß, ihr Lieben, die Geschwister der charismatischen und pfingstlichen Gemeinden haben dieses Thema dann aufgegriffen. Und das war völlig logisch, dass sie das aufgegriffen haben, weil denen war aufgefallen, dass 360 Mal im Neuen Testament der Heilige Geist steht. Und auch wenn wir mit ihnen in manchen Aussagen nicht übereinstimmen, ist es doch wichtig, dass wir über den Heiligen Geist hören, darüber sprechen, weil es in der Bibel steht. Und dem Paulus ist das völlig klar, ihr Lieben. Der Paulus hatte kein Problem damit. Apostelgeschichte 13. Als sie nun beteten und fasteten, da sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Paulus und Barnabas zu dem Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Wir gebrauchen das immer bei der Aussendung von Missionaren, stimmt's? Und es ist der Heilige Geist, der spricht, der Dinge deutlich macht. Ich hätte gern gewusst, wie er spricht. Ich weiß das nicht. Manchmal spricht er ja auch durch andere Brüder neben mir, die plötzlich etwas in ihr Herz bekommen und dann auf den Tisch legen. Und dann merkst du, Mensch, das ist echt von Gott. Er kann sprechen, indem wir die Bibel lesen. Er kann sprechen durch eine Not, die uns geoffenbart wird. Er kann das auf so vielfältige Weise tun. Für Paulus war das kein Problem. Oder als er plante, nach Bithynien und Mysien zu reisen, Apostelgeschichte 16, da steht doch glatt, und der Heilige Geist wehrte es ihm. Nein, der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Das heißt, er hat verstanden, hier ist eine Blockade da, und die kam durch den Heiligen Geist. Ich bin sehr froh, dass auch an Bibelschulen wie hier in Brake oder wenn ich an Breckerfeld oder andere denke, eine klare, gute Lehre vom Heiligen Geist gegeben wird. Und ich mache euch Mut, Männer, wir können nicht in Christus leben ohne die Wahrheit des Heiligen Geistes. Und darum wollen wir das lernen, dass der Paulus uns jetzt sagt, und jetzt komme ich zu meiner Hauptbibelstelle heute Nachmittag in Epheser Kapitel 5, Vers 18. Er spricht davon, dass wir etwas brauchen zum Leben, dass wir richtig wandeln können. Bei Luther heißt es ein bisschen drastisch, und saufet euch nicht voll Wein, was eine Liederlichkeit ist, hier in der neuen NGÜ, und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Also die Menschen zur Zeit des Paulus hatten auch schon ihre Probleme. Und die haben auch schon Lösungen gesucht, wie sie ihre Probleme loswerden. Und eine Lösung war der Alkohol. Paulus wusste das. Er wusste, damals gab es auch schon Menschen, die haben sich ihre Sorgen runtergeschluckt, wie man so sagt. Aber er sagt, das ist doch keine Lösung. Der Rausch ist doch keine Lösung. Wir können dann, wenn wir jeden Abend eine Flasche Wein trinken würden, am Ende vielleicht gut schlafen, aber am nächsten Morgen sind die Probleme wieder da. Man kann seine Gefühle der Einsamkeit abtöten durch Medikamente, aber am nächsten Tag bist du wieder da. Da gehen Menschen in den Kaufrausch oder in den Essrausch oder in den Internetrausch oder in den Arbeitsrausch. Es gibt sogar, glaube ich, einen Gemeindedienstrausch. Kommt sehr selten vor in letzter Zeit. Ich wünschte, da rauschte es mal ein bisschen mehr. Aber manche, die sich so verausgaben, und ihr Lieben, merkt ihr das nicht auch? Wir hören von guten Missionaren, von wirklich guten Leuten, die so eine Last haben, dass ihnen Verlorenen geholfen wird. und sie kommen in einen Burnout. Ich glaube, die müssten da nicht hin, wenn es andere Leute gäbe, die sich neben sie stellen würden und sagen würden, wir tragen mit an dieser Last und an dieser Aufgabe. Klar, da liegen manchmal auch so ein paar Dinge, die man neu ordnen muss. Und ich will einfach das sagen, das habe ich in meiner Familie auch zweimal erlebt, dass Menschen durch einen Burnout gegangen sind. Ich halte das nicht für Sünde, aber es ist eine gute Chance, sein Leben nochmal neu auf die richtige Spur zu bringen, durch neue Überlegungen und Haltungen, die da kommen können. Ich glaube, das ist auch eine Riesenchance. Und ich bitte euch, wenn ihr Menschen drumherum habt, bei denen ihr das merkt, oft sind es unsere eifrigsten Mitarbeiter, dann macht ihnen Mut, zur Ruhe zu kommen, alles nochmal in Ruhe zu bedenken, ein paar gute Schlussfolgerungen aus dieser Krise zu ziehen und mutig weiterzugehen. Ihr Lieben, wir brauchen dieses Wissen um den Heiligen Geist. Wir brauchen dieses Wissen, dass wir Kraft brauchen. Und Paulus benutzt das hier und nennt das hier folgendermaßen. Trinkt euch nicht mit Wein voll, lasst euch vielmehr vom Heiligen Geist erfüllen. Wenn wir diesen Text im Griechischen ganz genau anschauen, und das ist jetzt im Moment wichtig, dann heißt es hier, sondern lasst euch erfüllen in einem fort und fort durch den Heiligen Geist. Hier sind so ein paar Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Erstens, wir können uns nicht selber durch den Heiligen Geist füllen. Das ist etwas, was an uns passieren muss. Das macht der Herr, wenn wir ihm Raum zur Verfügung stellen, nämlich unser eigenes Herz, dann will er uns auch wirklich füllen mit seinem Heiligen Geist. Das ist ein Schritt ganzer Hingabe, dass ich sagen darf, Herr Jesus, hier ist mein Leben, mein Herz, mein Tagesablauf, ich gebe dir Raum. Oh, sagt der Herr, da ist aber noch eine Menge drin da in deinem Raum. Der ist schon so voll. Wenn ich da einkehren soll, dann musst du erst mal auskehren. Kennt ihr das schöne Lied von Manfred Siebald? O heiliger Geist, kehr bei mir ein. Dann singt er in der zweiten Strophe, O heiliger Geist, kehr bei uns aus. So vieles muss aus uns verschwinden. Feg alles, was nichts taugt, hinaus, auch wenn wir selbst es richtig finden. Feg Hochmut, Neid und Hass aus allen Ecken. Auch das, was wir noch vor uns selbst verstecken. Nimm Geld und Macht und unsere anderen Götzen und reiß sie von den angestammten Plätzen und schaff dir Raum zum Schalten und zum Walten. Dreh alles um und lass nichts mehr beim Alten. O heiliger Geist, kehr bei uns ein. Du kannst den letzten Winkel füllen. Wir möchten gern wie Jesus sein. Gestalte uns nach deinem Willen. Ich finde, er hat das toll erklärt. Der Heilige Geist will bei uns einkehren. Und was der Paulus hier schreibt, wenn er sagt, lasst euch in einem fort und fort erfüllen, dann heißt das, das ist nicht eine einmalige Situation, wie wir das bei unserer Bekehrung und Wiedergeburt erleben. Bekehren so von Herzen und neugeboren werden, das ist eine einmalige Situation. Aber vom Heiligen Geist sich erfüllen lassen, das ist ein immer wiederkehrendes Handeln Gottes an deinem Leben. Man kann das bei Petrus ganz gut sehen. Der hat an Pfingsten, erfüllt vom Heiligen Geist, diese Predigt gehalten. Pfingstpredigt. In Kapitel 4, als er vor dem Hohen Rat steht, da steht, und Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, sprach zu ihnen, es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben. Und im gleichen Kapitel, 4 Ende, da ist er in der Gemeinde, dann erzählt er die ganze Geschichte und da steht wieder, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Der Petrus wurde in diesen zwei Kapiteln dreimal vom Heiligen Geist erfüllt. Das heißt, das ist ein sich immer wiederholendes Ereignis. Das heißt, Gott will dich jeden Moment deines Lebens mit dieser Kraft erfüllen. Du stehst morgens auf, ja, sagst, Herr, danke für die stille Zeit, danke für dein Wort, füll mich jetzt aus. Dann irgendwann so 23:45 hast du eine richtig ärgerliche Situation im Büro und da ist nichts mehr vom Heiligen Geist, ne? Merkst du? Hast einen Mitarbeiter richtig beleidigt. Sagt der Herr, du, klarstellen, hast doch gehört. Ein reifer Christ ist einer, der seine Fehler schnell zugibt. Und um 12 hast du das Ding geklärt. Sagst du eine Minute nach 12, lieber Herr Jesus, ich brauche wieder die Kraft deines Heiligen Geistes. Die letzten 30 Minuten waren ziemlich Käse. Und dann kommst du nachmittags nach Hause, bist super glücklich, Feierabend, ausnahmsweise mal um 17 Uhr, 17.30 Uhr zu Hause, machst die Tür auf, da fliegt dir irgendwas von deinen Kindern gegen die Birne und der Heilige Geist ist wieder weg. Versteht ihr, was ich meine? Da brauchst du wieder den Moment, wo du sagst, Herr, ja, die Bank. Nimmst die Bank, sag, Herr, ich brauche wieder deine Kraft. Und so will Gott dich lenken und führen. Bleib in dieser, das ist das gleiche Thema, das unser Bruder heute gemacht hat, in ihm bleiben. Paulus sagt, lasst euch in einem fort und fort erfüllen vom Heiligen Geist. Und ihr Lieben, das ist auch ein bisschen gefährlich, weil wenn wir dem Geist Gottes Raum geben, dann wird er immer wieder gewisse Dinge unseres Lebens aufdecken, seinen Finger drauflegen und sagen, Günther, klären, Günther darf nicht so bleiben, das musst du ändern. Ich hatte mich vorbereitet auch für so ein Thema wie dieses hier und es ist noch gar nicht lange her. Zwei Tage vorher klopft es richtig hart bei mir drin. Da macht Gott mir bewusst, dass es einen Punkt gibt, den ich vor meiner Frau verschwiegen habe. Es war ein wirklich wichtiger Punkt. Und ich habe dann so mit mir eine Entschuldigung gefunden. Naja, ich will ihr das lieber nicht sagen, um sie nicht zu verletzen. Ich hörte förmlich, wie der Heilige Geist laut sprach, Günther, du Heuchler, du willst sie nicht verletzen? Du willst deine Schuld nicht zugeben? Du Heuchler, und übermorgen willst du über den Heiligen Geist sprechen, vergiss es einfach. Und das Klopfen war so hart, ich habe zwei Tage mit mir gerungen. Aber dann ging es nicht anders. Irgendwann bei einer Autofahrt, meine Frau rechts neben mir, na, kann man ja ein bisschen nach vorne gucken, auf die Straße, ist ja auch wichtig. Ich sage, Schatz, ich muss dir was beichten. Okay. Und meine Frau sagte, ist okay. Hat es quasi noch entschuldigt, ja, also die hat wirklich die Gesinnung Jesu, entschuldigt das noch, was ich da tue, ja. Aber es war völlig klar, ich muss das ausräumen. Und dann hatte ich Freude, über dieses Thema zu sprechen. Das ist Gottes Geist, versteht ihr? Der ist so real, der ist so nah dran. Das ist mir manchmal ein bisschen zu intim. Aber der ist dran. Nochmal, lasst euch in einem fort und fort erfüllen vom Heiligen Geist. Oder auch, werdet erfüllt vom Heiligen Geist, ist eine immer wieder neue Erfahrung, dass der Geist Gottes mich jetzt wieder ausfüllen will, mir Kraft geben will, mir in Christus helfen will, meinen Weg zu gehen. Und dann kriege ich immer besser raus, was ist ihm eigentlich wichtig. In Epheser 4 hat der Paulus auch über den Heiligen Geist geschrieben. Und er sagt hier, es ist auch eine recht bekannte Stelle, und betrübet nicht den Heiligen Geist, mit welchem ihr versiegelt worden seid. Ich lese nochmal nach der NGÜ. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch in Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Dieser Heilige Geist gibt Zeugnis mitsamt unserem Geist, Römer 8, dass wir Gottes Kinder sind. In diesem Geist rufen wir, Abba, lieber Vater. Dieser Geist gibt Zeugnis, dieser Geist will uns ausfüllen. Aber man kann ihn auch betrüben. Und da stehen dann da vorher so ein paar Dinge, nicht, wenn ihr die Verse davor lest. Wenn ihr zornig seid, versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab. Gebt keinem Raum dem Verleumder. Also ihr Lieben, die Zunge ist ein gefährliches Ding. Da können wir ganz oft verletzend und betrübend Menschen und den Heiligen Geist betrüben. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut und angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wertvoll sein. Tut nichts, was Gottes Geist traurig macht. Bitterkeit. Bist du gegen irgendeinen Menschen noch bitter? Das blockiert das Wirken des Geistes. aufbrausen. Pah, du fährst auf der Haut, nicht? Warst am Männertag, aber heute Abend läuft es dann vielleicht nicht so wie, na gut, heute schaffst du das, heute schaffst du das. Die Impulse waren einfach stark heute, ja, die Gespräche, die Predigt. Heute geht's, ja, aber morgen. Morgen früh, wenn es in den Gottesdienst geht, ja, du mit deinen 4 Kindern oder 5, ja, und du hast gesagt, um 9:30 stehen wir unten und wir steigen ins Auto ein. Ja, mit den Kleinen geht das dann ja noch, ne, die sind ja dann noch, okay, Papa hat gesagt, ne, aber deine 14-jährige Teenie-Tochter, die ist mal wieder morgens nicht aus dem Bett gekommen und dein 16-jähriger Junge, der hat auch noch gerade im Internet gefacebookt. Und dann hast du natürlich, und dann stehst du da und 2:30. 3/4 der Familie sind nur da, ja, und dann krallen sich hier hinten deine Haare hoch und dann geht's zur Sache, ja. Da kannst du aufbrausen, oder? Ich hatte gesagt. Okay, Papa, haben wir mal wieder deinen Zeitplan durcheinander geworfen? Sagt deine 14-Jährige. Oh komm, Alter, nun stell dich nicht so an, sagt der 16-Jährige. Was nun? Was nun? Wirst du das locker nehmen mit Humor oder wirst du aufbrausen? Versteht ihr? Ich bin immer schon ganz gespannt sonntags morgens. Also ich versuche immer schon 1 Stunde eher im Gottesdienst zu sein, weil ich kenne den Stress, obwohl ich keine Kinder mehr im Hause habe. Aber da ist doch so viel zu regeln morgens. Kommt der Techniker? Klappt das mit dem Beamer heute? Ja, viele Dinge. Aber dann sehe ich dann so ab 9:55 geht's noch, aber dann, wenn so 5:50 die Familien kommen, ach Gott sei Dank, wir haben da guckt auch keiner auf die Uhr bei uns und da kommen auch keine strafenden Blicke. Ich finde, das ist auch Liebe, denn die haben eh schon Stress genug. Also, ihr guckt die morgen nicht böse an, wenn die 9:01 kommen, ist das klar? Ihr schaut sie mit Liebe an und mit Verständnis und sagt, ist okay, habe ich auch schon erlebt. Die haben eh Stress genug. Es ist ihnen peinlich. Versteht ihr? Der Geist Gottes sagt, seid doch liebevoll, geduldig. Macht's wie der Gartensong. Liebevoll, geduldig sein, stets des anderen Schuld verzeihen. Der Geist Gottes, nicht Bitterkeit aufbrausen, sondern, schaut mal, Vers 32, 4:32, seid aber gegeneinander freundlich, barmherzig, mitfühlend, vergebet einer dem anderen, wie Gott euch in Christus vergeben hat. Ich komme zum Schluss. Noch 2, 3 kleine Geschichten. Eine Geschichte, die mir bei Watchmen nie aufgefallen ist, also ich rate euch sehr, dieses kleine Büchlein nochmal zu kaufen, 3 Euro und irgendwas, sitzen, wandeln, stehen. Er erzählt die Geschichte von einem chinesischen Christen. Der kommt zu seiner Gemeindeleitung. Und dann sagt er, Brüder, ich habe ein Problem mit meinem Nachbarn, der unter meinem Reisfeld sein Reisfeld hat. Und ich hatte mir eine Konstruktion gebaut mit einem Fahrrad, dass ich Wasserpumpe in mein Reisfeld, brauche einen halben Tag, um das zu schaffen. Und dann komme ich nachmittags vorbei, da hat der Kerl unten ein Loch in meine Mauer gemacht und das Wasser ist von oben 1 Etage tiefer in sein Reisfeld gelaufen. Was soll ich tun? Es ist jetzt schon 3-mal passiert. Die Gemeindeleitung sagt, Bruder, möchtest du deinen Nachbarn für Christus gewinnen? Gerne. Natürlich kannst du erstens ein dickes Schild hinstellen und sagen, dies ist kein Feld, wo man Wasser stehlen darf. Du kannst ihn auch zur Rede stellen und ihn rund machen, Kopf waschen. Wir raten dir, nimm die 1. Hälfte des Tages mit deinem Fahrrad und fülle dein Feld und nimm die 2. Hälfte des Tages und fülle sein Feld. Pff, bin ich denn bescheuert? Einen halben Tag arbeiten für den anderen, würde ich jetzt menschlich sagen. Aber es soll ja Brüder geben, die auf ihre Gemeindeleitung hören. Der Bruder hat das gemacht. Der hat das wirklich gemacht. Nach 3 Tagen kommt sein Nachbar, kein Christ, und sagt dir, warum machst du das? Du weißt, ich habe dein Wasser geklaut. Er sagt, Gott hat mir so viel Liebe erwiesen in meinem Leben, dass ich gedacht habe, du solltest auch etwas davon abbekommen. Und es gab eine gute Beziehung, einen guten Weg. Und sein Nachbar wurde Christ, weil der Geist Gottes ihn demütig, geduldig und sanftmütig gemacht hat. Das macht kein Mann von sich aus. Das mache ich nicht von mir aus. Das mache ich, weil ein anderer mich annimmt. Ein Vater kommt zu mir und sagt, du, ich habe ein Problem. Du weißt ja, ich habe geheiratet, meine Frau hat Stiefkinder mit in die Ehe gebracht. Ich kann diese Stiefkinder nicht annehmen. Ich komme mit denen nicht klar. Ich habe keine Liebe. Ich sage, doch, du hast die Liebe. In Römer 5, Vers 5 habe ich gelesen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, der euch verheißen worden ist. Du hast sie. Jetzt wollen wir beten, dass sie sich auch in dir entfaltet und du dieses, es ging besonders um das Mädchen, du sie mit besonderen Augen sehen kannst. Nach 14 Tagen kam er zurück und sagte, Günther, es klappt. Es klappt. Ich kann dieses Mädchen annehmen. Ich sage, du musst jetzt nicht auf Gefühle warten, die da kommen, sondern liebe sie in der Tat und in der Wahrheit. Zeig ihr Gutes. Es klappt, weil die Liebe Gottes. Hast du irgendeinen Menschen, wo du sagst, nee, den kann ich nie lieben. So einen krummen Typen, so einen gemeinen Kerl. Doch, es klappt. Durch den Heiligen Geist. Aber nur so. Von uns aus kriegen wir das nicht hin. Die letzten 2 Minuten nehme ich mal als Günther Schulz Missionar in Deutschland. Gott hat das so in mein Herz hineingelegt. Ich kenne viele Missionare, die in anderen Teilen der Welt sind und das finde ich voll okay und gut und die haben mich oft auch eingeladen und ich sage, wisst ihr was, ich bin Missionar in Deutschland, lasst mich hier. Wir haben in unserem Lande im Moment 2% ungefähr bewusst gläubiger Christen. Ja, nicht alle Menschen leben in Ostwestfalen-Lippe. Ihr seid ja schon Vorhof zum Himmel hier. Komm mal in andere Städte Deutschlands und in andere Gegenden. Weißt du ja, ne? Und wenn ich sehe, dass Gemeinde Jesu auch in unserem Lande Mühe hat zu wachsen. Eigentlich wachsen wir nicht wirklich. Wir halten gerade mal so die Zahlen. 2%. Da habe ich einfach eine große Freude an einer Stelle, nämlich, dass der Heilige Geist, wenn ich so zurückdenke, in meinem Leben ganz besonders da gewirkt hat, wo ich ein Zeugnis von Jesus geben konnte, wo wir auch missionarisch unterwegs gewesen sind. Der Heilige Geist ist ein missionarischer Geist. Und er hat eine große Leidenschaft, dass Jesus und der Name Jesus und nochmal Jesus in dieser Welt verkündigt und verbreitet werden soll. Und ich habe das Wirken des Heiligen Geistes wirklich am allerdeutlichsten da erlebt, wo wir als Gemeinde oder in einem Missionsteam oder ich persönlich missionarisch unterwegs war. Wenn ihr das Wirken Gottes, des Heiligen Geistes wirklich erleben wollt, dann ist wirklich seine große Leidenschaft, die Mission Jesu in diese Welt zu tragen. Ich mache euch Mut. Apostelgeschichte 1 fängt an, ihr werdet Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann geht's los und dann baut sich Gemeinde. Da freue ich mich, dass der Herr doch noch Gemeinde baut. Und dass er sie baut auf völlig spannende Art und Weise. Rumänische Christen in Wiesbaden bauen gerade seit Dezember eine rumänische Gemeinde auf. Wir dürfen so ein Stück dabei sein. Super. Da eine Gruppe von Menschen, die in Hamburg neulich an Anruf, asiatisch, vietnamesisch, indonesische Menschen, die zusammenkommen, um einen Gottesdienst zu machen. Super. Aber auch in Deutschland, Tochtergemeinden. Ich freue mich über jeden, der mich auch heute darauf angesprochen hat. Aber ihr Lieben, ich mache euch einfach Mut, dass wir uns zur Verfügung stellen für den Weg der Mission unseres Herrn Jesus. Denn was wird am Ende denn bleiben? Wenn du 70 bist, Geburtstag feierst, 3 Leute halten eine Rede über dein Leben, deine Frau, dein ältestes Kind und der Gemeindepastor. Was werden sie sagen? Doch, Papa hat uns wirklich versorgt. Wir konnten zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Doch, wirklich. Und die Abende und Samstage, wo er nicht da war, haben wir uns getröstet. Wir fahren ja bald in Urlaub. Jetzt hat er leider mit 65 einen Schlaganfall bekommen. Er hat nie Pause gemacht. In der Gemeinde sagt der Pastor, ja, er war Gemeindemitglied. Doch, er hat auch, wie er konnte, ab und zu sich im Gottesdienst sehen lassen. Aber Gebetsstunde und Männerkreis war nicht möglich. Ihr Lieben, es geht auch um die Frage, was will der Heilige Geist aus unserem Leben machen? Er möchte uns an die Hand nehmen und wirken, dass unser Leben wirklich prägende Auswirkungen in dieser Welt hat. Und das geschieht in der Regel nicht in der sachlichen Arbeit, sondern in den Beziehungen, die wir in all den Bereichen haben, in denen wir stehen. Macht eure Arbeit gut in der Firma, aber achtet darauf, dass Gott euch dahingestellt hat, weil ihr Beziehungen habt. Dass Gott will, dass sein Reich da ausgebreitet wird. Heute hat einer aus dem Männermeeting gesagt, ich weiß jetzt, ich werde in meiner Firma einen Gebetskreis anregen. Wir wollen uns zum Beten treffen in meiner Firma. Wir sind 4 Christen. Super. Willst du mitwirken, dass sich dein Leben in einer Weise auswirkt, dass die Gemeinde Jesu, das Reich Gottes, das Zeugnis von Jesus weitergeht? Dass die Beziehungen, in denen du lebst, wirklich geprägt werden von einem Vorbild, das du weitergibst. Ich weiß, das können wir nicht selber, aber der Heilige Geist, der tut das. Und dann kann es manchmal sein, wie ein Bruder jetzt in dieser Woche zu seinem Chef gegangen ist und hat gesagt, lieber Chef, Sie wissen, ich arbeite sehr gerne in dieser Firma. Ich arbeite auch Überstunden und manchmal muss ich ja auch samstags arbeiten, aber Chef, ich sage Ihnen eins, ich habe noch etwas anderes in meinem Herzen. Wir gründen gerade eine Gemeinde. Und ich muss Ihnen sagen, das ist mir noch ein bisschen wichtiger. Und dass ich auch genug Zeit mit meinen Kindern habe. Chef, ich möchte beantragen, dass ich nur noch 4 Tage in der Woche arbeite. Die andere Zeit brauche ich für andere Dinge. Ich weiß, dass ich dadurch weniger Geld haben werde. Aber das ist es mir wert. Ein junger Bruder, 30 Jahre in Deutschland. Ich will damit einfach schließen und sagen, ihr Lieben, hört auf den Heiligen Geist, der in euch lebt. Gebt ihm Raum und lasst es geschehen, dass er euch gebrauchen kann als Boten in dieser Welt. Ich habe noch eine Arbeitsmappe anzukündigen, die hinten ausliegt. Ich glaube, die deckt sich ziemlich mit dem, was auch in Bibelschule Brake gelehrt wird, der Heilige Geist, seine Person und sein Wirken. Ich mache euch Mut, nehmt so eine Mappe mit oder bestellt sie da hinten an unserem Tisch und fangt an, darüber nachzudenken, damit wir wirklich bibeltreue Leute sind. Gott segne euch. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.